Hallo zusammen, ich bin der Bernd, CEO von Solute, / natürlich dem bekanntesten und genialsten Preisvergleichsportal billiger.de. Seit über 6 Jahren dabei und heute habe ich die große Ehre, euch ein bisschen was über Preisvergleich zu erzählen. Die Reise, wo geht's hin, was für Herausforderungen haben wir zu meistern und was habt ihr als User in den nächsten Jahren zu erwarten von dem, was am Markt so alles möglich ist. OMT. Aber die Tendenz ist klar erkennbar, dass die Leute dann definitiv auch wirklich versuchen, das Günstigere zu kaufen. Nicht immer. Ein zweiter Faktor, den wir schon sehr stark jetzt sehen, auch durch einige Veränderungen, die Google vorgenommen hat, ist, wie bequem kann ich einkaufen? Das ist auch ein großer Faktor. Das ist gerade durch das neue Format, was Google im März eingeführt hat, wirklich klar zum Tragen gekommen.
Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
Hallo Bernd, schön, dass du da bist. Bernd, lass uns direkt einsteigen. Wie wichtig ist heutzutage das Thema Preis für den Konsumenten?
Preis ist das in meinen Augen aktuell wieder wichtigste Thema bei den Konsumenten. Wir sehen das bei unserem Preisvergleich natürlich sehr stark, aber wir sehen es auch bei der Entwicklung auf den Märkten. Nehmen wir einfach jetzt schon vorweg das Thema Beispiel Temu. Die gehen knallhart über den Preis und sind innerhalb von 1,5 Jahren auf Platz 11 gelandet, der größten Online-Shops in Deutschland.
Ich finde das Thema Preis mega spannend. Ich muss zugeben, es ist lange, lange her. Da habe ich rund um meine Diplomarbeit mich ganz viel mit dem Thema Preisfindung beschäftigt. Und ich bin hier intern bei uns auch immer derjenige, der so, ja, passt mit dem Preis auf, weil man kann sich Preise auch schnell kaputt machen. Jetzt bist du ja in einem Preisvergleich und ihr zieht ja genau darauf ab, günstigste Produkte. Also ich habe billiger.de, stand auf mein Haupt, jetzt relativ lange nicht mehr benutzt, aber ich habe früher zu Studienzeiten sehr viel über euch gekauft und auch sehr coole Schnäppchen geschlagen. Wie stehst du so dazu mit Preise kaputt machen und Co.?
Also Preise kaputt machen finde ich nicht besonders gut, aber Wettbewerb belebt das Geschäft in meinen Augen, auch für den Konsumenten letztendlich. Und deswegen ist es schon unser Bestreben, sehr viele Online-Händler auf der Seite zu haben, möglichst viele Preisvergleiche damit anbieten zu können, weil es natürlich schon auch den Druck auf die Händler erhöht, zu sagen, ich muss auch wettbewerbsfähige Preise liefern. Nicht verramschen, aber ich muss wettbewerbsfähig sein. Und das wiederum ist dann ein Vorteil für den Konsumenten.
Hast du das Gefühl, also du hast eben Temu angesprochen, aber beobachtest du auch insgesamt im Markt oder vielleicht im deutschen Markt auch eine wachsende Preissensibilität?
Ja, also wir erkennen die schon, dass die wieder zunimmt, die Preissensitivität. Und das hängt in meinen Augen natürlich auch mit den makroökonomischen, wirtschaftlichen Rahmenfaktoren zusammen, dass wir auch klar auf dem Weg in eine Rezession uns hineinbewegen. Und entsprechend wird natürlich der Geldbeutel etwas knapper. Die Inflation hat ihr Übriges getan in den letzten 2 Jahren. Und das beobachten wir sehr deutlich, auch bei den Suchanfragen, bei den Suchintents, wie schnell die Leute abschließen, worauf sie achten, eben tatsächlich den günstigsten Preis. Und da kommt halt oft noch wirklich, Gott sei Dank, ein Trust-Faktor hinzu bei uns als Preisvergleicher, weil man dann nicht mehr so stark selektiert, welchen Shop nehme ich jetzt, vertraue ich dem wirklich, sondern man vertraut dem Preisvergleich, es ist kein Fake-Shop, also günstigster Preis und ich kann guten Gewissens einkaufen.
Ich finde das total spannend. Da kommt mir so eine Folgefrage gerade, die eigentlich gar nicht in meinem roten Faden drin steht. Ihr habt ja Daten ohne Ende. Euch gibt's ja ewig. Und du sagst gerade, ihr seht ja auch in dem Suchintent, ihr habt ja auch eine eigene Suchmaschine innerhalb eurer Webseite. War es wirklich so, dass vielleicht auch nicht immer das günstigste Angebot bei euch gekauft wird? Also ihr seht ja ganz genau, worauf wird geklickt. Ist es das günstigste, das zweitgünstige, das drittgünstige? Ich nehme an, ihr analysiert auch solche Dinge. Und kannst du auch daran festmachen, dass die Preissensibilität zunimmt?
Man kann sie tendenziell dadurch besser festmachen. Man muss natürlich auch sagen, dass die Preise jetzt nicht um 50% variieren, wenn sie bei uns im Preisvergleich landen, sondern du hast meistens eine Variation zwischen 5 bis 10, vielleicht mal 15%. Aber die Tendenz ist klar erkennbar, dass die Leute dann definitiv auch wirklich versuchen, das Günstigere zu kaufen. Nicht immer. Ein zweiter Faktor, den wir schon sehr stark jetzt sehen, auch durch einige Veränderungen, die Google vorgenommen hat, ist, wie bequem kann ich einkaufen? Das ist auch ein großer Faktor. Das ist gerade durch das neue Format, was Google im März eingeführt hat, wirklich klar zum Tragen gekommen.
Ja, für die User vielleicht kurz, welches Format meinst du?
Jeder kennt sicherlich die kleinen Produktanzeigen bei Google auf der ganz oben unterhalb der Suche, wo die kleinen Produktbilder sind und dann ein Preis und dann kann man direkt zum Händler klicken. Das ist bei uns ein Kerngeschäftsbereich. Und Google hat jetzt durch den durch die EU-Kommission auf Druck der neuen Gesetzgebung eine Veränderung vorgenommen, und zwar dahingehend, dass die Produktanzeigen zusätzliche Slots, also Plätze für die Auktion erhalten haben, für Preisvergleiche speziell. Und da ist dann der Klickweg der, dass du nicht mehr direkt zum Händler gehst, sondern über den Preisvergleich auf eine Produktdetailseite und von dort aus erst zum Händler springst. Und das war für uns tatsächlich auch sehr überraschend, wie gut das Format funktioniert. Also es hat teilweise eine deutlich bessere Kaufrate als klassische SEO-Ergebnisse. Und die Leute nutzen es extrem gut. Und da haben wir gemerkt, es ist ein riesen Mehrwert. Und da haben wir eben gemerkt, dass dann nicht mehr alleine der Preis, also meine Hypothese, eine Rolle spielt, sondern auch der Trust-Faktor und die Bequemlichkeit beim Checkout.
Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Welche Faktoren, abgesehen vom Preis, beeinflussen deiner Meinung nach am stärksten die Kaufentscheidung im E-Commerce? Oder hast du vielleicht noch was weiteres, was da reingehen würde?
Also anhand dessen, was wir da tatsächlich seit März sehen, bin ich davon mittlerweile extrem überzeugt, dass es wirklich die Bequemlichkeit des Checkouts ist, kombiniert mit dem Trust, der durch den Preisvergleich selber kommt, dass ich sage, okay, es ist kein Fake-Shop, sondern ich weiß, die haben geprüfte Shops dort drin, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Das verbunden dann, wenn auch der Preis noch attraktiv ist, führt dazu, dass wir sehr hohe Abschlussraten haben. Also das ist wirklich, war überraschend. Und da fallen insbesondere ins Auge, das kann man wirklich sehr klar sehen, Marktplätze. Mhm. Das ist für uns sehr überraschend gewesen, speziell in diesem Ansatz, Marktplätze stark profitieren. Und deswegen glaube ich, sind es diese drei Faktoren. Hohes Vertrauen in der Regel in den Marktplatz, weil er ist bekannt. Zweitens in der Regel gute Checkout-Lösungen. Bei Amazon ist es ja noch extremer. Das ist ein Slide und ich habe es gekauft. Und dann halt, der Preis sollte sich natürlich in einem vernünftigen Rahmen bewegen. Und das, glaube ich, sind die drei Hauptfaktoren, warum es so gut funktioniert.
Du hast gesagt eben, du bist ein bisschen überrascht über, wie gut das funktioniert, was Google jetzt da neu integriert hat. Es ist für mich jetzt fast ein bisschen verwunderlich, dass Google mal etwas gemacht hat, was Preisvergleichen auch hilft.
Ja, hat uns auch überrascht. Aber sie haben es ja auch nicht freiwillig gemacht. Sie haben es gemacht, weil die Gesetzgebung auf europäischer Ebene die großen sogenannten Gatekeeper ja dazu verpflichtet, einen faireren Wettbewerb wieder herzustellen. Mhm. Und im Bereich Google Shopping hat die Europäische Kommission Google ganz klar dazu aufgefordert, hier die Rahmenparameter wieder so zu gestalten, dass auf jeden Fall mehr Attraktivität im Preisvergleich wieder möglich ist. Und der Prozess ist noch nicht abgeschlossen, aber das ist letztendlich der Grund. Ansonsten hätten Google und Co. sicherlich keine größeren Veränderungen vorgenommen.
Wir haben jetzt eben die Bequemlichkeit, Checkout und so weiter angesprochen. Inwiefern spielen denn Kundenbewertungen, Versandzeiten, Retourenpolitik eine Rolle für dich?
Das kriegen wir nur bedingt mit, weil wir nach dem Checkout letztendlich raus sind. Also wenn der Kunde gekauft hat, ist bei uns letztendlich auch die Datensichtbarkeit beendet, dass wir wissen, was ist passiert. Aber was wir aus vielen Gesprächen mitbekommen und auch auf Konferenzen mitbekommen, ist, dass der Preis mit die höchste Rolle spielt. Die Retourenpolitik bei den meisten, glaube ich, gar nicht wahrgenommen wird, dass man, wenn man bestimmte Preisgrenzen nicht überschreitet, dass man sogar die Retour bezahlen muss. Ich glaube, tatsächlich fangen die Leute erst an, das wahrzunehmen, wenn es jetzt sich einpendelt, dass es immer mehr wird, dass man Retouren zahlen muss. Und der dritte Aspekt, die Schnelligkeit der Lieferung, ist, glaube ich, in Abhängigkeit wirklich des Preises. Also wenn jemand ein absolutes Schnäppchen macht, haben wir so den Eindruck, ist er auch bereit, mal eine Woche, zwei oder eben wie bei dem chinesischen Hersteller auch mal 3-4 Wochen zu warten, weil er sagt, ist nichts, was ich ad hoc brauche, aber der Preis ist so genial gut, da akzeptiere ich auch die Wartezeit. Ansonsten ist schon nach wie vor bei Produkten, die man tatsächlich eher konsumieren möchte, also die wirklich einen gewissen Mehrwertfaktor liefern, würde ich sagen, ist schon noch nach wie vor sehr hoch, dass ich gerade bei großen Marktplätzen schon darauf achte, braucht er jetzt eine Woche oder ist er in 2 Tagen da? Also das ist schon noch ein Faktor, aber es kommt wirklich auch auf die Kategorie an, in der ich einkaufe.
Hm. Gibt es Unterschiede im Kaufverhalten von Nutzern, die über Preisvergleichsplattformen kommen, im Vergleich zu denen, die direkt auf Händlerseiten einkaufen?
Ich würde sagen ja, und zwar dahingehend, dass Nutzer, die über die Preisvergleichsseiten kommen, in der Regel schon ziemlich genau wissen, was sie suchen. Wir wissen das dahingehend, weil die Zeit, die jemand auf dem Preisvergleichsportal verbringt, in den 6 Jahren, die ich jetzt im Unternehmen bin, sich nie erhöht hat. Egal, was wir gemacht haben, was wir an zusätzlichem Content kreiert haben, sind sehr kurz. Das heißt, daraus leite ich ab. Ich weiß, was ich will. Ich suche jetzt den Händler, der den richtigen Preis hat, und dann gehe ich raus und kaufe. Wenn ich auf die Händlerseiten gehe, dann informiere ich mich in der Regel. Dann versuche ich noch ein bisschen mehr Informationen zu ziehen, gehe vielleicht noch über eine Vergleichsseite, die Testberichte inkludiert hat und Ähnliches. Dann nehme ich mir noch die Zeit, aber über den Preisvergleich geht man in der Regel, so ist unsere Wahrnehmung, wenn ich schon relativ sicher weiß, was ich will. Oder wenn ich einfach nur ein bisschen stöbern will, aber im Kern trotzdem weiß, in welche Richtung es gehen soll.
Kannst du spezifischere Verhaltensweisen oder Präferenzen dieser beiden Nutzergruppen beschreiben?
Bei Preisvergleich, bei dem, was wir auch im PLA-Bereich, also bei den Produktanzeigen sehen, ist es eine sehr schnelle Kaufentscheidung in der Regel. Also wir sehen, dass die Suche sehr schnell zu Produkten führt und wir haben eine sogenannte Klickrate von der Anzeige bis zum Händler von über 50% mit einer sehr hohen Kaufabschlussrate. Das heißt, da sehen wir direkt, da wird sich nicht lang aufgehalten, sondern ich weiß, was ich will, ich such's, ich gehe auf den Preis, klick raus und kauf. Bei den Händlern, das wissen wir aus den Gesprächen, die wir führen, ist es in der Regel deutlich länger. Die versuchen auch ganz bewusst, den User noch länger auf der Seite zu halten. Das ist für den Preisvergleich gar nicht die Hauptintention. Für uns ist wichtig, biete das richtige Produkt, damit er möglichst zügig klickt, weil das natürlich auch das das Geschäftsmodell dahinter ist. Das sind so die Hauptunterschiede. Direktes Kaufinteresse, wenn ich über den Preisvergleich meist gehe, versus ich stöber und ich will mich noch informieren und dann schaue ich nach einem Preis und dann schließe ich auch schnell ab.
Ja, ich habe in meinen Seminaren immer dieses Thema der Customer Journey und wo setzen bestimmte Themen an. Und der Preisvergleich am Ende, wenn ich das Produkt genau kenne und jetzt nur noch gucken will, wo kriege ich es am günstigsten, dann bin ich halt auch einfach in dieser Customer Journey kurz vor dem Kauf. Und wenn die auf die Webseite kommen von einem Händler, dann, keine Ahnung, suchen sie nach einem Fernseher und wollen sich erstmal informieren, welchen Fernseher, keine Ahnung, Energiethematik, curved oder nicht curved und so weiter. Da ist natürlich noch ein längerer Entscheidungsweg in der Regel. Und wenn sie über euch kommen, dann kennen sie meistens schon das genaue Modell und müssen einfach nur noch das eingeben und das finden sie bei euch und suchen sich den günstigsten Preis. Richtig?
Richtig. Das heißt, die Churnrate bei uns ist deutlich geringer. Ich weiß, was ich will, ich suche es, ich finde es, ich kaufe es. Also von daher ist die Journey, wie du so schön sagst, einfach viel stringenter und ich bin mit weniger Absprungraten letztendlich konfrontiert als ein klassischer Händler.
Wie ist das denn? Also ihr lebt ja wahrscheinlich auch extrem viel von SEO-Traffic, macht wahrscheinlich auch viel SEA. Ich habe das Beispiel Fernseher von billiger.de in meinem SEO-Seminar gehabt. Also ich habe immer eure Webseite, wie sie aufgebaut ist mit Content und so weiter. Deswegen fand ich das auch total cool, als wir hier in Kontakt kamen, dass ich eigentlich euch mal als Beispiel oder dich als Gesprächspartner hier integrieren konnte. Weil über, glaube ich, 8 Jahre habe ich mir immer angeschaut, wie sich die Seiten auch verändern. Und ihr wart da immer ein gutes Beispiel, weil ihr auf einem starken Keyword wie Fernseher immer auf Seite 1 mitgerankt habt. Ich finde es trotzdem spannend, weil eigentlich ist das Wort Fernsehen ja ein Keyword, was noch nicht direkt vor dem Kauf ist. Also normalerweise ist es ja ein informationsbasiertes Keyword, wo man sich ja erstmal breit informiert und trotzdem rankt ihr dann rauf, weil ja wahrscheinlich auch da vielleicht doch der ein oder andere euch auch schon kennt und weiß, wenn er bei euch guckt, dann hat er meistens auch schon den günstigsten Preis. Was mich jetzt interessieren würde, ist, wie ist denn so eure Erfahrung? Also ich als Content-Marketer sage eigentlich, ich muss irgendwann einen Touchpoint zu dem Kunden kriegen und dann läuft der durch. Im Idealfall kriege ich den über E-Mail-Marketing bis zum Kauf, egal wo ich ihn bei mir in die Reichweite reinhole, bis zum Ende. Bei euch ist es ja so, dass ihr eigentlich viel auf Keywords wahrscheinlich rankt, die schon kurz vor dem Kauf sind. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie ist denn die Relation zu dem Thema SEO und Umsatz gegenüber Markenbekanntheit, dass die Leute ganz direkt euch ansteuern, weil sie wissen, bei euch, also die suchen dann gar nicht mehr, sondern die suchen nur noch bei euch, weil sie eh wissen, dass sie bei euch das Günstigste bekommen.
Das hat sich in den letzten Jahren massivst verändert, muss man ganz klar sagen. Also SEO und SEA ist für uns tatsächlich nur noch ein ganz, ganz kleiner Baustein. Also würden wir ein reines SEO-Portal sein, wie unser großer Wettbewerber es bis vor kurzem war, würden wir nicht mehr am Markt sein. Also SEO ist tatsächlich noch ein wichtiger Baustein für das Thema Branding. ist aber für das Thema Umsatzgenerierung, für das Thema wirtschaftliches Betreiben des Unternehmens nur noch ein kleiner Baustein. Ich würde mal sagen, im unteren zweistelligen Prozentbereich. Der Großteil unseres Geschäftes, und da deswegen ist Branding trotzdem sehr wichtig, ist das Thema Product Listing Ads, ist das Thema Microsoft Advertising, also wirklich aktives Performance Marketing. Also das ist der große Block, den wir mittlerweile machen. Und das hängt damit zusammen, dass Google einfach über die letzten 10, 15 Jahre die Spielregeln im SEO so dramatisch verändert hat, dass dieser Baustein nur noch unterrepräsentiert ist. Selbst als wir jetzt zur Zeit wieder eine sehr hohe SEO-Sichtbarkeit hatten, sieht man das kaum noch im Volumen. Also es hat eine Wirkung, aber es hat nicht mehr die Wirkung, die es vor 10, 15 Jahren hatte. Warum? Weil die Google Search vom Design her einfach so aufgebaut ist, dass aufgrund der Bequemlichkeit auch der User ganz, ganz viele einfach oben direkt abspringen. Und deswegen ist auch das Thema Content Creation bei uns auch auf generische Keywords darauf ausgelegt, Sichtbarkeit grundsätzlich zu schaffen und letztendlich Neugierde zu schaffen für den Fernseher mit der Zielsetzung, auf unsere Seite zu gehen, idealerweise auch zu Händlern rauszuklicken. Aber es ist definitiv nur noch ein kleiner Baustein. Und ich bin auch der Überzeugung, diese Entwicklung im Bereich Google Shopping, was die Relevanz von SEO angeht, wird weiter zurückgehen. Es kann sich ändern in den nächsten 1-2 Jahren, wenn Google auch das Thema KI noch stärker in den Search-Fokus nimmt, weil Google bereits jetzt prüft und testet, wie kann es natürlich die KI-Antworten monetarisieren. Und da kann es wahrscheinlich sogar wieder dazu kommen, dass das Thema Content-Kreation, Unique-Content eine ganz neue Richtung einschlägt und damit wieder auch an Gewicht gewinnen kann, was auch Reichweitenvolumen angeht.
Ja, klar. Google hat die SERPs stark verändert die letzten Jahre. Im E-Commerce meinen da relativ viel rum, wenn es um das, ja, das kann alles sehr, sehr gut nachvollziehen. Mich hätte noch mal interessiert, wie stark die Brand auch wirklich einzahlt. Also ihr seht ja, wenn jetzt jemand direkt auf die Seite kommt, beziehungsweise bei Google halt euren Brand eingibt, das ist ja im Prinzip dasselbe, nur dass man zu blöd ist, den Browser zu benutzen. Lange Rede, kurzer Sinn.
Brand Search, da kann ich direkt rein, ist auf der Google-Suche unter 5%.
Echt? Krass, hätte ich nicht gedacht.
Ja, es ist super, super klein nur noch. Aber das ist ja das Verrückte. Die Marke billiger.de nach außen ist super bekannt, nur sie wird noch nicht mehr so aktiv genutzt. Und deswegen sind wir ja auch jetzt dieses Jahr wieder ins Sportmarketing eingestiegen, um der Marke wieder ein neues Leben einzuhauchen, indem wir aktiv wirklich ins Marketing Step by Step wieder gehen.
Nice.
Und wir sehen auch tatsächlich erste Effekte. Also wir haben jetzt in den letzten Monaten zweistellige Wachstumsraten bei Brand Search. Und das gibt uns wirklich Mut und Hoffnung, dass wir da wieder stärker angreifen können. Und da kommt zum Beispiel auch der Faktor CSS-PLA dazu, also dieses neue Format, das Google seit März eingeführt hat. Davon profitieren wir da an der Stelle auch. Man sieht es wirklich sehr schön, dass es seit April da eine Aufwärtskurve gibt, auch bei Type-Ins.
Was macht ihr da im Sportmarketing jetzt wieder?
Wir sind jetzt zum Beispiel Ärmelsponsor beim Karlsruhe SC in der zweiten Bundesliga geworden dieses Jahr und sind da einer der Hauptsponsoren. Parallel sind wir im Eishockey in der DEL bei den Adler Mannheim Sponsor geworden und gehen damit jetzt raus, um da mehr Sichtbarkeit vor allem auch in der Region aufzubauen, was auch fürs Recruiting für uns ganz gut ist. Und gleichzeitig gehen wir jetzt auch Step by Step in Radiowerbung, Social Media Werbung wieder stärker ins Brandmarketing rein, um jetzt auch billiger.de wieder ein bisschen ins Bewusstsein zu rücken, gerade bei den jungen Usern.
Ja, sehr cool. Also ich finde das nämlich mal cool, wenn man, weil du es gerade auch angesprochen hast, wie man Offline-Marketing-Maßnahmen mit Online-Sachen verknüpfen kann. Also ihr kriegt mehr Sichtbarkeit. Wir hatten mal einen Werkzeughändler, der hat Werbung in den Stadien gemacht, erste Liga, 3 Vereine unterstützt und immer wenn ein Tor gefallen ist und in der Sportschau zu sehen war auf der Bande, zufällig bei dem Tor, ist bei denen alles explodiert. Also da merkt man erstmal, was für eine Power noch dahinter steckt. Und das aber auch nur, weil sie dann da gut gerankt haben, so wie du es ja auch gesagt hast gerade, dass die Leute kommen auf, geben das dann ein und dann finden sie euch halt auch über diese Anzeigen. Ein sehr cooles Beispiel wieder. Erstmal danke für die Insights. Wie wichtig ist Kundenbindung in einem Geschäftsfeld, das stark auf den besten Preis fokussiert ist, so wie bei euch?
Jetzt könnte man platt sagen, sie ist bei uns unwichtig, weil wir monatlich über 10 Millionen Visits wieder haben. Und das ist sehr durchgemischt. Ist aber nur die halbe Wahrheit. Letztendlich ist es ja die User Experience, liefern wir gute Produkte, gute Preise, dann schaffe ich natürlich wiederkehrende User, die dann idealerweise über Type-In verstärkt wiederkommen, was natürlich für uns betriebswirtschaftlich deutlich attraktiver ist. Von daher, ja, wir versuchen, Kundenbindung aufzubauen. Erstens durch eine gute User Experience auf der Seite, aber auch durch Preisalarm, Newsletter, die wir bespielen. Also um hier auch eine gewisse Bindung zu schaffen. Aber Fakt ist, darüber hinaus ist es sehr, sehr schwer, die User zu binden, da wir nach der DSGVO natürlich keine Daten erheben dürfen, geschweige denn wissen, wer der einzelne User es ist. Weil das Clickout-Verhalten ist halt anonym.
Ja.
Du kommst, gehst auf die Seite, klickst raus, das ist komplett anonym. Das heißt, ich kann nur indirekte Maßnahmen ergreifen, attraktiv genug zu sein, um den Kunden zu binden in Form von, er kommt wieder und sagt, Mensch, ich suche was. Ich gehe jetzt nicht über einen Marktplatz oder über die Google-Suche, sondern ich gehe direkt über billiger.
Ich denke mal, ich bin ja ein alter HubSpot-Fanboy und baue gerne E-Mail-Workflows und so weiter. Und ich überlege jetzt gerade, ihr seht jetzt nicht, ob der gekauft hat oder ob er nicht gekauft hat, aber ihr wisst ja ungefähr, wie die Quote ist von denen, die klicken und was sie kaufen. Und darauf den Wahrscheinlichkeiten kann man doch wahrscheinlich auch sehr gute E-Mail-Workflows bauen, wie man zusätzliche Produkte anbietet und so weiter und so fort. Also könnte ich mir vorstellen, das ist bei euch wahrscheinlich auch ein Riesenthema, oder?
Ja und nein. Also zwei Dinge. Zum einen, wir wissen bei über 70% all unserer Offers, ob gekauft wird oder nicht, weil wir haben bei fast dem Großteil unserer Kunden-Trackings implementiert, damit wir wirklich sehen, gibt es eine Conversion, ja oder nein. Wir wissen jetzt nicht zwingend, was genau gekauft wird, aber das können wir sehr gut nachvollziehen. Wir sehen sehr genau, welcher User wie lange auf der Seite ist, klickt er raus, schließt er den Kauf ab, ja oder nein. Und wir haben in der Vergangenheit auch das Thema Newsletter-Marketing sehr groß schon gehabt. Wir haben aber auch, das muss man einfach dazu sagen, in den letzten 6 Jahren eine Restrukturierung hinter uns, weil wir, als ich anfing, auch nicht unbedingt sehr erfolgreich am Markt mehr waren und haben ganz bewusst jetzt erstmal die Entscheidung getroffen, wir fokussieren uns auf das Kerngeschäft und bauen Step by Step andere Themen und Dienstleistungen zur Kundenbindung erst später wieder in Ruhe aus, weil man ganz nüchtern einfach Geld verdient durch CPC, also durch Clickouts und Newsletter-Marketing. Dadurch, also ist wesentlich aufwendiger letztendlich, auch bis du mal über Double Opt-in und so weiter entsprechend Volumen aufgebaut hast, das du dann auch vielleicht vermarkten kannst. Und da haben wir gesagt, das Invest lassen wir im Moment erstmal stehen, weil du brauchst auch Leute dafür, die das dann sauber hochziehen. Und deswegen, ja, es ist eine Möglichkeit, haben wir in der Vergangenheit auch schon mal gelebt, ist auch sehr attraktiv gewesen. Aber dadurch, dass wir jetzt einige Veränderungen vorgenommen haben, wie gesagt, Fokus erstmal Kerngeschäft, das wirklich so aufbauen, dass die Qualität stimmt, dass die Kunden zufrieden sind, sowohl B2B als auch B2C-seitig. Und dann kommen Stück für Stück die nächsten Themenkomplexe dazu wieder.
Wie groß ist billiger.de? Also manpowermäßig und so?
Ja, wir sind so knapp 160 Leute und wir sind so in der Größenordnung zwischen 30 und 40 Millionen Jahresumsatz.
Spannend. Ihr sitzt in Karlsruhe, oder?
Also wir sind schöner Mittelstand, aber ja genau, wir sitzen in Karlsruhe seit 21 Jahren jetzt.
Ich bin oft in Karlsruhe, deswegen, weil wir ja ganz häufig auch so Clubtreffen machen und schon 3 der 4 Mal auch in Karlsruhe waren. Deswegen, ich finde es immer schön, ich finde es ein cooler Tech-Standort. Und wenn dann so Marken da auch herkommen, sehr cool.
Ja.
Du hast nämlich eben von Recruiting gesprochen und da habe ich gerade überlegt, okay, dann wollt ihr wahrscheinlich auch regional einstellen. Also hier vielleicht einen Aufruf, wer Bock hat auf billiger.de. Wo findet man bei euch die Jobs, die ihr gerade sucht?
Du findest es unter solute.de. Das ist nämlich die GmbH dahinter. Und dort sind alle Stellenanzeigen. Es ist ganz auf der Titelseite, siehst du gleich rechts oben, We are hiring unter solute.de. Und da sind alle Stellenangebote. Wir haben derzeit sehr, sehr viel im Developer-Bereich offen. Data Scientists, okay. Data Engineers, DevOps.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass nicht so viele Developer bei uns zuhören, aber ihr könnt ja trotzdem mal reinschauen. Wir können den Link auch mal in die Shownotes nehmen. Dann haben wir ja noch etwas vielleicht erreicht, was wir gar nicht geplant hatten. So, Bernd, ich habe noch ein paar Fragen. Mit Blick auf die Uhr machen wir mal weiter, würde ich sagen. Ich bin ja froh, dass ich mal so einen spannenden Gast habe von einer relativ bekannten Brand, wo ich dann einfach mal ein bisschen bohren kann. Welche Strategien nutzt ihr, um Kunden langfristig zu binden, auch wenn sie primär preisgetrieben sind?
Tatsächlich die Qualität der Seite, was wir vorhin hatten. Wir können sie ja dadurch, dass die DSGVO ja bei uns sehr stark zum Tragen kommt und der User ja anonym rausklickt, kann ich nur darüber punkten. Ich kann nur darüber punkten, dass ich die Brand auch wieder bekannter mache und dadurch einen Wiedererkennungseffekt und einen Trust-Faktor aufbaue, dass er sagt, Mensch, bei denen weiß ich, kein Fake, ich gehe da wieder hin und ich finde einen coolen Preis.
Was sind die größten Herausforderungen, mit denen ihr als Preisvergleichsportal aktuell konfrontiert seid?
Also die größte Challenge ist definitiv unser größter Partner und unser größter Feind sozusagen, Google selbst.
Ja.
Google ist aktuell massiv unter Druck durch die Europäische Kommission, muss sich definitiv verändern. Und es ist gerade ein sogenanntes Non-Compliance Procedure gestartet worden im März, April gegen Google im Google Shopping Kontext. Der wird bis nächstes Jahr im März, April laufen. Und das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt muss Google im Design der Google Search noch Veränderungen vornehmen, um einen faireren Wettbewerb für uns als Preisvergleicher letztendlich zuzulassen. Mhm. Und das ist für uns die größte Chance, aber auch das größte Risiko zugleich, weil nicht klar ist, was wird Google ändern? In welche Richtung wird diese Änderung gehen? Die zweite große Herausforderung ist natürlich, dass wir sehr viel Zeit und auch Technologie in die Weiterentwicklung des Preisvergleichs stecken. Also wir kriegen pro Woche weit über 150 Millionen Offers und die müssen natürlich durch ein Mapping und Matching, damit ich auch am Ende einen echten Preisvergleich habe. Und es gibt ganz viele Wettbewerber da draußen, die diese Paid-Traffic-Kanäle nutzen mit relativ wenig technologischem Aufwand. Und das macht es natürlich auch schwerer, weil du natürlich in einem anderen Wettbewerb dann auf einmal stehst. Du investierst viel in Technologie, damit gute User Experience entsteht. Und gleichzeitig natürlich auch Wettbewerber über Arbitrage-Modelle letztendlich relativ günstig versuchen reinzukommen. Mhm. Das sind so, würde ich sagen, die größten Herausforderungen. Was man auch nicht unterschätzen darf, ist einfach, dass der Preisvergleich bzw. Google mehr und mehr an Einfluss verliert. Immer mehr Search für unsere Produktsuche letztendlich zu Amazon geht oder was ich erwarte im nächsten Jahr, falls es kommt, wenn TikTok den Shop eröffnen sollte, also die Shopping-Funktion, dass gerade die jungen Menschen sehr stark auch in diese Kanäle sich bewegen werden. Und da sind wir derzeit in den Paid, aus einer Paid-Perspektive noch gar nicht so stark vertreten. Und damit shiften sich natürlich auch Werbebudgets.
Klar.
Also das ist so die andere große Herausforderung. Wenn Google in der User Experience wieder viel, viel besser wird. Die haben im Moment auch ein bisschen verloren, nicht zuletzt auch durch die Politik. Aber dadurch verlieren sie natürlich insgesamt User und das kostet uns auch Geschäft am Ende des Tages.
Hm. Anderes Thema, wenn ihr 150 Millionen Offer hast, hast du im Monat oder in der Woche gesagt, also auf jeden Fall sehr viele.
Woche.
Halleluja. Wie geht ihr mit Themen wie Datenqualität, Preisaktualität und Betrug um?
Also Betrug, wir haben ein Team, das bei der Neuanlage von Kunden immer prüft, wie lange gibt's den Shop schon, wie sieht's bei der Krefo aus und so weiter. Also da prüfen wir sehr genau, um sicher zu sein, dass wir keine Fake-Shops reinholen.
Ja.
Das passiert tatsächlich auch nur, ich würde sagen, einmal im Jahr. Also da haben wir wirklich eine gute Quote. Hinsichtlich der Datenqualität haben wir natürlich wirklich auch schon jahrelange Erfahrung. Wir haben jetzt 2009, habe ich jetzt gerade gelernt, wieder schon das erste Machine Learning Konzept aufgebaut, um Daten besser analysieren und matchen zu können. Haben seit 2019 ein neuronales Netz aufgebaut, um hier noch automatisierter die Daten abgleichen zu können. Und was wir machen ist, wir haben einen automatisierten Mapping-Matching-Prozess auch zur Datenanreicherung. Das heißt, viele Daten, allgemeine technische Daten, bestimmte Attribute und so weiter, kannst du eben den Produkten dann zuordnen und kannst damit auch die Daten anreichern. Das ist hochautomatisiert. Wir haben aber noch gleichzeitig ein Team von fast 20 Leuten, die nichts anderes machen, als diese Datenqualität nochmal zu validieren, nachzuarbeiten, zu optimieren. Also da sind wir schon sehr, sehr stark drin, aber das ist so eine Mischung aus technologischer Automatisierung und manueller Nacharbeit.
Mhm.
Und Preisaktualität, um auch den Teil noch kurz zu beantworten. Wir haben täglich Delta-Uploads. Also das heißt, wir machen keinen Vollex-Import der gesamten Produktdaten, sondern nur Preisaktualisierung und das erfolgt alle Viertelstunde, sodass wir da eigentlich wirklich sehr, sehr nah dran sind, um über die APIs oder über die CSVs, die wir ziehen, wirklich immer die aktuellsten Preise einspielen zu können.
Mhm.
Weil das ist auch natürlich das Thema User Experience, wenn die auf die Seite des Händlers gehen und die Preise komplett andere sind als bei uns, dann sagt man irgendwann auch, also bei billiger.de findest du sowieso nicht den aktuellen Preis, das ist ja völliger Quatsch, was die da machen. Also das ist schon ein sehr wichtiger Aspekt.
Ich stelle mir das brutal aufwendig vor, wenn ich alle Viertelstunde, ich meine, du sagst 150 Millionen Angebote pro Woche. Das heißt ja nicht, dass es nicht auch noch andere gibt, die längerfristig da sind. Das heißt, das müssen ja gefühlt eine halbe Milliarde oder Milliarde Datensätze sein, die da alle Viertelstunde aktualisiert werden, beziehungsweise wenn es Veränderungen gibt.
Nee, so schlimm ist es nicht. Also wir machen wir machen einen Vollimport von rund 150 Millionen Angeboten pro Woche. Mhm. Dann werden die aggregiert zu etwa 6-7 Millionen Produkten, wo quasi, ich sag mal, ein iPhone 15 von 4 verschiedenen Retailern drin sind. Und dann hast du ein Produkt. Das wird dann so aggregiert und wir spielen auch nicht alles aus. Also wir sortieren auch Daten, die schlechter Qualität sind, aus, sodass wir auf dem Portal selbst circa 60 bis 80 Millionen Angebote live haben. Und von denen holen wir tatsächlich, immer wenn es ein Preisupdate gibt, automatisch in einem Zyklus von 15 Minuten, holen wir die Preise, damit wir da auch aktuell sind auf der Seite.
Spannend.
Aber das ist technologisch machbar. Ausnahmen gibt es immer. Wenn einer aktiv eine CSV schickt, dann hast du natürlich nicht diesen Rhythmus. Aber davon gibt es immer weniger, Gott sei Dank. Gerade bei den Großen nicht. Das ist hochautomatisiert mittlerweile.
Und wie können, also vielleicht mal in eine ganz andere Richtung jetzt, wie können Online-Shops Preisvergleichsportale nutzen, um sich gegenüber der Konkurrenz zu positionieren und hervorzuheben?
Die härteste Positionierung ist der Preis. Mhm. Wenn ich ein Beispiel, ich habe ein Produkt, ein Angebot, wo das von 10 Händlern verkauft wird. Ich habe im sichtbaren Bereich Mobile die ersten 3 bis 4 Plätze, die man sieht. Ansonsten muss ich nach unten scrollen. Wenn ich also einen Preis habe, der extrem unattraktiv bin, komme ich vielleicht auf Platz 10. Das heißt, die Klickrate und auch die Kaufrate letztendlich wird deutlich kleiner als bei einem Shop, der oben ist mit einem wettbewerbsfähigen Preis oder weil wir auch den Gesamtpreis ausspielen. Wenn er sagt, Mensch, ich bin zwar bei 100 Euro fürs Produkt, aber inklusive Versandkosten, alle anderen haben zwar 99, aber 10 Euro Versand, dann bin ich am Platz 1, weil wir auch sagen, was kostet mich das insgesamt, wenn ich das Produkt kaufe. Mhm. Also das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Produktpreis, Versandkosten, das ist beim Preisvergleich das entscheidende Element. Und danach liegt es am Shop selber, was er daraus macht. Also eine gute User Journey zum Checkout, das ist dann absolut essentiell. Es gibt heute noch tatsächlich Shops, die nicht mobil optimiert sind. Die haben dann auch wirklich eine entsprechend geringere Durchdringung.
Ja, verstehe ich.
Aber das ist der Kern.
Welche Vorteile bieten Billiger.de und Co. kleinen und mittelständischen Händlern?
Zwei. Das eine ist, dass wir überhaupt ihnen den Raum schaffen für Sichtbarkeit auf dem Preisvergleichsportal. Oder wenn sie klein sind und vielleicht sogar individuelle Produkte haben, dadurch, dass wir sehr stark mittlerweile auch im Paid-Traffic-Bereich, also im Performance-Marketing unterwegs sind, dass wir ihnen auch die Möglichkeit geben, hier wirklich aktive Kampagnen mit uns zu machen, um über Google oder Microsoft in den sichtbaren Bereich zu rutschen. Also dadurch haben sie einfach, im Grunde haben sie eine Performance-Agentur plus Preisvergleich in einem. Mhm. Also dadurch sind wir in der Lage, ihnen zu helfen.
Du hast vorhin schon Temu angesprochen. Mit Plattformen wie Temu, die jetzt ja doch mit einer relativ deutlich aggressiven Preispolitik und riesiger Produktauswahl auf sich aufmerksam machen, wie beeinflussen diese neuen Akteure den Markt für Plattformen wie euch?
Wir merken es direkt noch nicht. Also für uns ist es noch so, dass wir sagen, es läuft unterm Radar, weil die Produkte, die wir dort sehen, selten bei uns im Preisvergleich auftauchen, weil es meistens No-Name-Produkte sind. Mhm. Wir merken es aber, dass unsere Kunden wie Otto, Kaufland oder auch Amazon damit definitiv zu kämpfen haben, weil sich gerade so diese Massengeschäft auch sehr stark zu diesen Wettbewerbern aus China verschiebt. Es ist ja nicht mehr nur Temu, sondern auch Shein wandelt sich ja von einem Ultra-Fast-Fashion-Marktplatz zu einem klassischen Marktplatz mit anderen Produkten mittlerweile. Ebenfalls sehr aggressiv. Und der dritte, der jetzt gerade anfängt, auch wohl die Marketingbudgets hochzufahren, ist AliExpress. Das heißt, da kommt wirklich ein Großangriff sozusagen auf die Retailer und Marktplätze und das werden wir mittelfristig auf jeden Fall sehen. Also ich glaube auch, wir werden es merken, weil das Risiko, dass Retailer aus dem Markt verschwinden, steigt zunehmend. Es ist wie im stationären Handel. Wenn ich 10-20% des wichtigen Umsatzes verliere, ist mein Geschäft irgendwann trotzdem nicht mehr profitabel. Und das Gleiche sehen wir in bestimmten Kategorien. Je stärker die Chinesen in den Markt drücken, desto größer das Risiko, dass sich Marktbegleiter letztendlich verabschieden werden. Und das hat dann auch für den Preisvergleich negative Wirkung, weil ich lebe ja auch davon, dass ich eine große Vielzahl an Händlern habe.
Was ergreift ihr da für Maßnahmen, um in diesem Konkurrenz ja doch starken Umfeld relevant zu bleiben?
Hart formuliert, da gibt es nicht viel, was du machen kannst. Wir haben nicht ansatzweise das Branding-Budget, das jetzt eine Temu hat. Ich habe jetzt mitbekommen, die haben wohl im letzten Jahr allein über 2 Milliarden nur für Online-Werbung ausgegeben. nahezu auf jeder Seite, wo du bist, kriegst du erstmal Temo-Werbung ausgespielt. Das heißt, wir werden so dermaßen bombardiert. Und es geht nicht um Conversions im ersten Schritt. Da geht es auch wirklich um Sichtbarkeit, Branding. Ich sag mal, so lang den Kunden zu penetrieren, der sagt, komm, ich gehe jetzt doch mal auf die Seite. Das können sich die europäischen Wettbewerber de facto gar nicht wirtschaftlich leisten. Mhm. Selbst ein großer Player wie Amazon hat da nicht die Mittel, weil es am Ende des Tages dort um Wirtschaftlichkeit umgeht. Und bei Temo würde ich die Wette eingehen, oder ich würde auch einfach mal behaupten, die können derzeit noch gar nicht profitabel sein, so wie die Versandpolitik ist, so wie die Preispolitik ist, so wie die Retourenpolitik ist, ist es in meinen Augen fast unmöglich.
Ich habe immer das Gefühl, ich meine, das ist ein absolutes Vorurteil, aber ich habe immer das Gefühl, dass da auch irgendwie China selbst groß unterstützt, damit man weltpolitisch auch Einfluss bekommt. Aber das ist wahrscheinlich jetzt ein Thema, das zu weit geht, um zu diskutieren, aber das kommt mir bei Alibaba so vor.
Ja, da können wir Stunden drüber diskutieren.
Ja, über TikTok und schieß mich tot, was es da alles gibt, was da aus China kommt. Inwiefern spielt denn, mal weg von Temu jetzt, aber insgesamt, inwiefern spielt Innovation und Anpassungsfähigkeit eurer langfristigen Planung eine Rolle?
Es ist ein zentraler Aspekt bei uns. Wenn wir uns nicht regelmäßig hinterfragen würden, unser Geschäftsmodell hinterfragen würden, wären wir schon vom Markt verschwunden. Das heißt, wir haben uns dazu bewusst vor rund 6-7 Jahren entschieden, in die Bereiche Paid Traffic einzusteigen und das massiv auszubauen. Wir sind kontinuierlich dabei, unsere Technologie weiterzuentwickeln, um bei den Kampagnen, die wir aufsetzen, wettbewerbsfähiger zu werden, vielleicht auch immer den Schritt voraus zu sein zur Konkurrenz, um damit auch letztendlich eine möglichst große Reichweite zu erzielen, einerseits für unsere Kunden, aber auch das Ganze immer verbunden mit einer guten Conversion. Das ist essentiell, deswegen werden wir auch zukünftig weitere Kanäle testen, sei es jetzt Pinterest, sei es vielleicht TikTok, wenn es mal zur Verfügung steht, oder auch Instagram haben wir schon angetestet. Das ist zentral, es ist überlebenswichtig und die Märkte verändern sich zurzeit sehr, sehr schnell. Deswegen müssen wir da dranbleiben. Wir gehen jetzt auch in Tests mit Amazon. Also wir haben auch ein Team mittlerweile, das Amazon Advertising Dienstleistungen anbietet an Kunden, einfach weil 50% der Produktsuche auf Amazon sind und letztendlich auch immer mehr Werbebudget nach Amazon fließt. Also ist das ein Markt, den kann ich nicht einfach weg ausschließen und sagen, den schaue ich mir nicht an, der ist uninteressant. Also wir sind da kontinuierlich dabei zu schauen, wie können wir Reichweiten und Conversions so generieren, dass es attraktiv bleibt für die Kunden.
Das heißt, ihr macht Werbung auf Amazon, um sie zu euch zu holen, um sie zurück zu Amazon zu schicken?
Wir sind tatsächlich, wir haben dort über 200 Amazon-Seller und Vendoren, die über uns als Dienstleister, wir haben ein KI-basiertes Tooling, ihre Ads-Kampagnen optimieren lassen auf Amazon. Das heißt, die verkaufen mehr dadurch auf Amazon. Das ist dort die Dienstleistung. Aber es gibt jetzt zunehmend auch die Möglichkeiten, beide Welten, Google und Amazon, mehr mit Kampagnen verschmelzen zu lassen. Und auch da testen wir neue Kanäle, um hier mehr Möglichkeiten und Variationen letztendlich auch unseren Retailern zukommen lassen zu können, um sie wettbewerbsfähig letztendlich im Markt zu halten. Und damit auch selbst egoistisch natürlich profitieren zu können.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass ihr mit KI Pooling, wie hast du es genannt? Wie auch immer. Inwieweit spielt denn künstliche Intelligenz und Machine Learning, du hast ja schon seit 2009, habt ihr damit angefangen, bereits eine Rolle, aber wie weit wollt ihr das vielleicht auch vertiefen?
Also für uns ist es im Automatisierungsumfeld, Datenautomatisierung, Matching, Mapping, essentiell, dass wir immer mehr Technologie einsetzen. Wir haben schon mit KI einiges getestet. Im Moment ist es noch aufgrund unserer extrem hohen Datenmengen eine betriebswirtschaftliche Rechnung. Wie viel kosten diese Requests? Weil das geht jetzt ja alles tokenbasiert, dass es sich wirtschaftlich tragfähig darstellen lässt. Also wie viel mehr Effizienz schaffe ich und Qualität versus der Kosten? Das ist so im Hintergrund, im Maschinenraum. Vorne raus haben wir tatsächlich letztes Jahr schon mal mit Aleph Alpha einen Test gemacht für einen Chatbot. Der ist nüchtern gesagt krachend gescheitert, hat nicht funktioniert. Der Chatbot war qualitativ so, dass wir gesagt haben, nee, den nehmen wir jetzt nicht wirklich live. Das war so das eine. Und das zweite, was wir als Herausforderung da schon sahen, ist, aufgrund der Preise pro Request versus dem, was wir für einen Clickout verdienen, war klar, wenn wir eine Marge zumindest noch erwirtschaften wollen, darf so ein Chat, also so ein Dialog, nicht länger als 5, 6, 7 Fragen maximal sein mit Antworten. Danach würde ich pro Chat in die roten Zahlen rutschen. Also auch hier muss man gucken, bei allem Hype, es kostet Geld und wird betriebswirtschaftlich wirklich tragfähig. Also da gucken wir immer noch rein, aber ich bin überzeugt davon, und deswegen, um auf die Frage noch einzugehen, strategisch wird es die zentrale Größe werden. Wir nutzen KI massiv in der Content-Generierung bei 5, 6 Millionen Produkten, über 600 Kategorien, kannst du nicht mehr manuell arbeiten. Unser Redaktionsteam ist da schon seit Jahren sehr stark drin, mit AX Semantics zum Beispiel, als Dienstleister, um hier große Datenmengen zu nehmen, um Content zu kreieren, um wirklich gute Produktinformationen zu schreiben. Und da nutzen wir auch tatsächlich KI mittlerweile seit 6, 7 Monaten sehr intensiv. Das wird sich auch sicherlich noch dramatisch weiter ausbauen. Aber es ist immer so diese Balance Kosten versus Ertrag.
AX Semantics werden wir mal verlinken in den Shownotes. Haben wir auch schon ein paar Empfehlungen, also Rezensionen zu bei uns auf der Seite. Das ist ein cooles Tool, habe ich auch schon mitgearbeitet. Gerade für Seiten, die sehr, sehr viel Content brauchen, Produktseiten, so wie es bei billiger.de ist, sehr sinnvoll, sich das mal anzuschauen. Wobei ich glaube, dass die großen Shops sowas alle schon auf dem Radar haben. Ich habe noch 2 Fragen für dich, Bert. Frage 1. Welche Veränderungen oder Weiterentwicklungen plant ihr denn für eure Plattform beziehungsweise euer Business, wenn du uns das erzählen magst?
Also der wesentliche strategische Pfad ist ganz klar, noch stabiler zu werden in den Pay-Traffic-Kanälen, die neuen Kanäle sehr schnell anzubinden, weil wir auf Volumen ausgelegt sind, aufgrund der Struktur der Kunden. Das ist der eine Teil. Und der zweite Teil ist ein massiver Ausbau im Marktplatzgeschäft. Das Thema Retail Media oder Advertising in Marktplätzen gewinnt massiv an Bedeutung. Und der Shift von einzelnen Online-Shops zu Marktplätzen ist unübersehbar. Deswegen gehe ich davon aus, dass Marktplätze, die großen 4, 5 in Deutschland, in den nächsten Jahren deutlich an Wachstum zulegen werden noch und entsprechend auch Werbeplatzierung anbieten werden. Und damit ist es für uns ein zentraler Aspekt, auch hier Teil des Dienstleistungsportfolios zu sein. Also das ist ganz klar die Marschroute, um den Markt dort auch bedienen zu können.
Letzte Frage. Du bist jetzt seit 6 Jahren dabei, hast du gesagt?
Ja, 6,5 sind es jetzt.
So genau nehmen wir es jetzt nicht. Aber gibt es spezifische Projekte oder Initiativen, die billiger.de auch so zu deiner Zeit umgesetzt hat oder vielleicht in Kürze launcht, auf die du besonders stolz bist?
Es gibt tatsächlich 3 Aspekte, auf die wir besonders stolz sind. Der erste ist, das haben mein Kollege und ich damals, das war eine der ersten Entscheidungen, ist wirklich, dass wir alles auf Product Listing Ads setzen. Das war so die erste Grundsatzentscheidung, sonst wären wir heute nicht mehr da. Da sind wir stolz drauf, auch auf das Team, dass sie das mit so viel Elan dann durchgezogen haben. Die zweite große, für uns wichtige Entscheidung war, dass wir das Thema Microsoft Bing sehr massiv in den Fokus genommen haben, weil wir frühzeitig gemerkt haben, das ist ein sehr starker Kanal, gerade im Desktop-Bereich. Und der dritte Aspekt ist, dass wir jetzt wieder wirklich die Möglichkeiten haben, Branding zu betreiben, dass wir uns wieder als Marke in Deutschland positionieren können und auch über Internationalisierung nachdenken. Das sind so die 3 großen Schritte, die wir gemacht haben, um nicht nur zu überleben, sondern auch wirklich wieder am Markt eine Rolle spielen zu können und jetzt auch wirklich wieder in den Wachstumspfad überzugehen. Und das macht, das macht stolz und das macht Spaß. Und es ist ein Weg, der niemals aufhört, sich zu verändern. Also wir sind da kontinuierlich dran, auch in Gesprächen mit Google, mit Europäischer Kommission, mit Microsoft selber. Wo geht die Reise hin? Gibt es Beta-Tests, die man machen kann, wo man auch lernen kann, was ihr vorhabt und möglichst frühzeitig auch dann letztendlich partizipieren zu können? Also eine feste Strategie, genau dieser Weg ist es. Kannst du heute aufgrund der Schnelllebigkeit, die jetzt gerade existiert, auch in der Politik, nicht wirklich machen. Du kannst nur versuchen, das Ohr möglichst nah am Puls der Zeit zu haben, um zu sagen, okay, wir treffen jetzt Entscheidungen, wir trauen uns, das umzusetzen und zu machen, ohne 100% zu wissen, ob das definitiv durch die Decke geht.
Ja, Mensch Bernd, vielen, vielen Dank für die sehr doch ausführlichen Infos rund um billiger.de. Es hat echt Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Danke für deine Zeit. Ja, ich wünsche euch weiterhin. Ich wünsche euch viel Erfolg auf dem weiteren Weg. Und ja, danke.
Bleibt dran, sei überrascht, es wird noch einiges passieren. Hoffentlich doch mal, wenn Google mitspielt.
Sehr cool, sehr cool. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Bernd vielleicht noch ein kleiner Hinweis von uns. Wir haben eben viel über KI geredet Und am 27.10. findet ihr bei uns auf der Stahlseite aktuell, haben wir eine KI-Konferenz. Also schaut rein, KI-Konferenz, komplett kostenfrei für die User. Wir haben viele, viele tolle Vorträge vorbereitet. Ich glaube, es sind 21 oder 24 Stück. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Das liegt alles bei uns in der Tool-Abteilung. Christoph kümmert sich darum. Dementsprechend meldet euch an, seid dabei, bleibt am Ball. Wir sind raus. Dankeschön.